Impulse zu Themen, die in dieser Woche schon unsere Herzen bewegt haben bei verschiedenen Gebetsveranstaltungen hier in unserer Stadt. Das erste Thema lautet Freude an Jesus Christus. Wer sollte so eine Freude über Jesus Christus oder an Jesus Christus haben? Die Politiker? Vielleicht, wenn sie Christen sind. Denn die Freude an Jesus Christus haben vor allem und in erster Linie und vornehmlich Christen. Die persönlich an Jesus Christus glauben und an das, was er für uns getan hat. Nun, es ist so, das sind meine Erfahrungen, ich habe verschiedene Christen schon getroffen. Manche Christen, die sprudelten über. Sie freuten sich so sehr. Gerade wenn sie zum Glauben gekommen sind. Ganz frisch. Als Christen. Sie dachten, alle müssen das jetzt wissen. Und das ist schön so. Aber ich habe auch Christen betroffen, die mich betroffen haben. Nämlich, die waren sowas von grissgrimmig. Haben so geguckt. Ich habe gedacht, hallo, so eine will ich auch nicht werden. Diese Spannbreite gibt es in den christlichen Gemeinden. Und alles andere bewegt sich dazwischen. Nun, Jesus möchte sicherlich nicht so sein, dass wir so niedergedrückt und immer grissgrimmig sind. Er wünscht sich, dass wir eine Freude im Herzen haben. Diese Freude über Jesus. Und diese Freude, die sich vor allem in Gottes Wort gründet, in dem, was wir dort lesen, über Jesus. Angefangen vom Alten Testament, von den Ankündigungen des Messias. Eine Vorfreude ist schon eine schöne Freude. Das haben wir gerade erlebt vor Weihnachten, oder? Gerade diejenigen, die auf was ganz Bestimmtes als Geschenk, Weihnachtsgeschenk gewartet haben. Vorfreude auf ein Ereignis vielleicht, dass wir einen Menschen treffen, dass jemand kommt, um uns zu besuchen. Oder wir haben das gestern hier in der Gemeinde erlebt, Vorfreude auf die Trauung und dann anschließende Hochzeit. Auf die Begegnung mit anderen Menschen. Solche Freude und Vorfreude gab es und gibt es auch. Es gab aber auch eine Vorfreude an Jesus. Es sind zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 14. Und darin geht es um Folgendes. Nämlich, die Maria besuchte ihre Cousine Elisabeth und beide waren schwanger. Maria erwartete Jesus und Elisabeth Johannes den Täufer. Was passierte? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Johannes der Täufer hüpfte im Bauch seiner Mutter, freute sich schon auf Jesus. Finde ich schon interessant. Das ist eine Vorfreude. Und diese Freude an Jesus ist ein umfassendes Thema in den Evangelien, im Neuen Testament. Die Engel haben Freude angekündigt, hatten wir gerade davon gehört, zu Weihnachten. Die Hirten haben sich gefreut und die drei Könige kamen voll beladen mit Geschenken. Der alte Simon freut sich, weil er den Retter endlich mit seinen Augen sehen konnte und nun durfte er im Frieden sterben. Eine Geschichte der Freude umgibt Weihnachten. Denn Evangelium bedeutet Freudenbotschaft, weil Jesus Christus, Gottes Sohn, an diese Erde gekommen ist. Aber nicht nur das, er ist auch der Gegenstand unserer Freude, weil er mit einem Ziel, mit einem Auftrag hierher gekommen ist. Und davon werden wir gleich noch mehr hören. Nämlich, um uns zu erlösen. Wenn man das griechische Wort für Freude liest, das bedeutet Chara, dann kann man auch Verbindung finden zum Charis. Das hat nicht mit Zahnschwierigkeiten zu tun, sondern das bedeutet Gnade auf Griechisch. So stehen Freude und Gnade ganz
nahe beieinander. Denn nur aus Gottes Gnade durften wir die Freude erleben, die Jesus mit sich gebracht hat. So stehen sie nebeneinander. Jesus starb für uns am Kreuz. Und Gott hat es aus Gnade getan. Und wir dürfen und sollen dankbar dafür sein. Nun ist es so, dass dieser Jesus uns nicht alleine gelassen hat, sondern er hat uns auch einen Tröster versprochen. Einen, der uns, wenn uns unsere Freude abhanden gekommen ist, neu mit Freude erfüllt, den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der bei der Neugeburt eines Menschen, wenn er zum Christen wird, sich in einem einstellt, diese Freude soll ihn tragen. Und diese Neugeburt, diese Bekehrung bewirkt, dass in einem frisch gewordenen Christen Frucht des Geistes sich entfaltet, mit ganz verschiedenen Komponenten, die dazu gehören. Und dann ist der Mensch anders. Erfüllt von Freude und Dankbarkeit, lebt er auch ganz anders. Ist er auch ganz anders. Und merkt, dass er ein anderer, ganz anderer Mensch ist. Wir müssen nämlich dann nicht mehr unter der Last der Sünde leiden. Denn wir sind von Jesus Christus befreit. Und diese Befreiung ist ein Grund zur Freude. Er hat uns gerettet. Was für ein Gnadengeschenk. Was für eine große Freude. Was für ein großes Halleluja, wenn ein Mensch sowas erleben durfte. Die Freude, die in der Bibel beschrieben wird, bewegt sich zwischen der Krippe und dem Kreuz Jesu. Und könnte man auch dazu führen, der Stein hier als ein Symbol des weggerollten Steines, als Jesus auferstanden ist. Jesus Christus ist der Grund zu unserer Freude. Amen.
Einen schönen guten Morgen, Michael Kolwe, Adventgemeinde. Erlösung ist etwas, was mit Loskaufen zu tun hat. Die Bibel gibt dieses Bild, den Preis, um den es geht, hat Christus für uns bezahlt. Diese ungeheuren Kosten, von denen dort die Rede ist, beziffert Christus selbst im Matthäus-Evangelium, sagt, das geht nicht um einen Kleinkredit. Es geht nicht um das geklaute Pausenbrot. Das geht um circa 6 Milliarden Euro. Wenn wir uns dessen bewusst sind, das ist der Preis, den der Schalksknecht hätte zurückzahlen müssen, haben wir keine Chance. Wie lange willst du arbeiten? Wie lange soll deine Frau, dein Partner, dein Mann mit dir arbeiten, um diese Summe abzulösen? Christus hat diesen Preis für dich bezahlt. Für mich bezahlt. Und weil er diesen bezahlt hat, dürfen wir uns über diese nicht ins Gefängnis, nicht in die Last kommen, nicht auf diese Erde bleiben, freuen. Wir sind eingeladen zu einer wunderbaren Feier. Jesus beschreibt das mit dem Gleichnis einer Frau, die von ihren Geldstücken, die sie unbedingt als Rentenrücklage brauchte, eine verloren hat und sie wiederfindet. Es ist nicht in ihrem Gedanken in diesem Moment einfach nur sich still hinzusetzen und Ja zu sagen, sondern sie lädt alle Nachbarn, Freunde und Angehörigen ein und sagt, freut euch mit mir, ich hab's wieder, ich bin frei. In diesem Gleichnis von dem Schalksknecht taucht die Frage auf, was macht das eigentlich mit dir? Ist das eine punktuelle Freude, die vielleicht für dich schon 3, 5, 10, 20, 50 Jahre zurückliegt? Brennt dieses Licht, diese Liebe, diese Freude noch? Oder ist es zu einem Abklatsch an der Wand gekommen, wo die Dinge vergilbt sind? Petrus fragt, reicht es, wenn ich 7-mal dessen mir bewusst bin. Er spricht von Vergebung. Reicht es, wenn ich es 7-mal multipliziert habe? Und Jesus reagiert darauf, 7-mal, 70-mal. Was steckt dahinter? Gut, als Adventist könnte ich jetzt eine Entwicklung von einer prophetischen Reihe machen. Das ist nicht der Gedanke. Was hier durchkommt, ist, dass damit wir auf die 490 oder 49 kommen, musste der Jude damals, ich denke heute, wir dürfen es mitnehmen, 7-mal Sabbatjahr erleben. Frei werden. Und dann Halljahr. 50 Jahre, das ist genau nach dem 49. Ein Jubeljahr. Als Christus kam, brach genau dieses Jubeljahr an. Und er verkündigte der Gemeinde, seht ihr, was alles geschieht? Blinde sehen, Lahme gehen, Kranke werden gesund. Menschen begreifen, sie wachen auf, sie fangen an, das angebotene Evangelium anzunehmen. Und sie hätten jubeln können. Dieses Gleichnis des Schalksknechts, das geht leider nicht so zu Ende, wie ich mir das wünsche. Ich wünschte mir, da stünde der Schalksknecht lud vor Freude den Mitarbeiter, der ihm Geld schuldete, auch ein. Und sie freuten sich gemeinsam an dem, was Christus für sie getan hat. Und sie feierten mit ihrer Familie, mit Freunden und Arbeitgebern. Und weil sie sich so sehr mit ihnen in austauschten und die Zeit genossen, segnete der Herr sie mit Gaben, mit seinem Geist. Und das Wesen des Herrn prägte sie immer mehr. Das, was der Herr möchte, ist, dass diese Freude keine Oberflächlichkeit bei uns der Erlösung bleibt, die ich mir irgendwo ans Revers hefte und sage, bin erlöst. Sondern er möchte, dass etwas in uns durchschlägt, das uns ihm ähnlich werden lässt. Und durch Barmherzigkeit, durch Gnade, durch Liebe, durch Friedfertigkeit und Freundlichkeit in unsere Nachbarschaft hinausleuchtet. Eine Freude, die dauerhaft bleibt. Das ist es, was Evangelium wirklich ist.
Hast du dir schon mal selber einen Witz erzählt? Es gibt Dinge, die kann man nicht alleine tun. Witze erzählen gehört dazu. Oder kitzeln. Wirkt nicht. Umarmen. Schlange stehen. Fußball spielen. Übrigens auch Fußball gucken. Kann man eigentlich auch nicht alleine. Ich komme aus Dortmund und habt ihr mal erlebt, wenn im Westfalenstadion ein Tor fällt oder die Stimmung richtig hochgeht? Ihr Lieben, Fußball ist nur gut mit den Kumpels. Glaube dagegen machen wir ganz schön oft allein. Und denken, das geht ganz gut allein. Und in Corona mussten wir das ja auch allein. Wir haben das eingeübt, am Computer Gottesdienst zu feiern. Sogar Abendmahl ging irgendwie am Bildschirm. Und die Folge davon? Vor Corona gingen ungefähr 20 Millionen Deutsche zum Weihnachtsgottesdienst. Letztes Jahr waren es nur noch 12 Millionen. 8 Millionen weniger. Denn man kann es ja auch allein. Warum denken wir eigentlich, dass Glaube ganz gut auch alleine geht. Und ich glaube, es geht um ein eklatantes Missverständnis. Schauen wir jetzt mal nur auf unser heutiges Thema, auf die Freude. Der Text, eben haben wir schon den größeren Zusammenhang gelesen, steht in Apostelgeschichte 2,46. Das ist diese ganz berühmte Beschreibung der ersten Gemeinde. Und da heißt es, Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Gemeinsam aßen sie das Mahl. Und jetzt heute, in meinem Abschnitt hier, geht es um den kleinen Nachsatz. Gemeinsam aßen sie das Mahl und Luther übersetzt mit Freude und lauterem Herzen. So kennen wir den Text, oder? Gucken wir in die Neues Leben-Übersetzung. Da heißt es, bei dem es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Da ahnt man schon so ein klein bisschen mehr. Und die gute alte Elberfelder-Übersetzung, die ist da am allernächsten dran am Griechischen. Die schreibt nämlich mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Ihr Lieben, wenn da Jubel steht, dann ist das das griechische Wort Agaliasis. Habt ihr alle schon gehört, denke ich mal. Ja? Zur Sicherheit für die zwei, die es nicht gehört hatten, erkläre ich es nochmal. Und Agaliasis heißt frohlocken, weinen oder schreien vor Freude, Heiterkeit, jubeln. Da ist Power drin, wenn in der ersten Gemeinde gefeiert und gejubelt wird. Das ist nicht so ein leiser norddeutsche Ekstase. Ihr kennt norddeutsche Ekstase, so hurra, hurra. Nein, das ist jubeln. Ja? Und an alle, die da immer so einen Unterschied konstruieren. Ich habe das diese Woche wieder gehört, da sagte jemand, ja, geistliche Freude ist etwas ganz anderes als Fröhlichkeit. Und deswegen sagen wir ja sogar oft, das gibt es, glaube ich, nur in christlichen Gemeinden, das Wort Freudigkeit. Kennt ihr das? Wenn Freudigkeit ist, ist der Spaß vorbei. Ja? Und Freudigkeit, das funktioniert ganz gut allein. Grießcremig kann man gut allein sein. Aber Agaliasis, ihr Lieben, ich muss mal wirklich vor, Agaliasis ist Jubeln, ist Schreien, ist Schreien vor Freude, ist ausgelassen feiern. Und wenn wir denken, worüber wir uns freuen sollen, dass wir erlöst sind, dass wir gehalten werden von unserem Gott, dass wir eben nicht alleine sind, dass die Tür zum Himmel offen ist, ihr Lieben, dann geht das nur so. Agaliasis. Sonst ist es wie selber umarmen. Oder selber einen Witz erzählen. Ihr Lieben, ohne meine Geschwister, in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, ohne meine Geschwister, wäre mir die Freude am Glauben schon längst abhanden gekommen. Und darum möchte ich euch einladen, lasst uns da die Schranken ablegen und wirklich gemeinsam jubeln und feiern. Jubeln und feiern, was eben nur gemeinsam geht. Und mein Traum ist, dass irgendwann die Jungs von Borussia Dortmund oder hier bei euch eher von Werder Bremen bei uns auftauchen, um mal bei den Christen zu gucken, wie richtig gejubelt wird. Was bin ich dankbar für die Freude im Miteinander. Amen.
Ja, ich bin Alexander Friesen, Pastor der Hobkirche. Ein Vorrecht, heute hier mit euch zusammen zu sein. Ich darf über die ewige Freude sprechen heute Morgen. Kennt ihr das, wenn man über alte Bilder stolpert, Erinnerungen aus der Vergangenheit, die Freude in einem hervorrufen? Im Zeitalter des Smartphones geschieht das mittlerweile ganz viel auch über Videoaufnahmen, Videoformate, die man nimmt. Vor wenigen Wochen sind wir als Familie über eins solcher Videos für uns als Familie gestolpert. Und zwar eine Videoaufnahme von meiner jüngsten Tochter. Wir waren auf dem Nachhauseweg. Sie ist aktuell fast 5 Jahre alt und auf diesem Video war sie noch 1,5. Wir waren auf dem Nachhauseweg und sie hatte ein kleines Nickerchen gemacht in ihrem Kindersitz. Und danach ist sie aufgewacht und hat angefangen zu quasseln und hat geredet und geredet und geredet und hat einfach nicht mehr aufgehört. Sie hat einen richtigen Redeflash gehabt, durchgehend gequasselt und alles kommentiert, was sie gesehen hat und die ganze Zeit auch versucht, uns irgendwie in eine Unterhaltung mit einzubinden. Es war einfach zu süß für uns als Familie. Ich weiß, für andere, die, wenn das nicht sozusagen deine eigenen Kinder sind, dann ist das immer, ja, nett, tolle Geschichte, aber wenn das deine Kinder sind, ist das, dann schmilzt dein Herz, ja. Und wir haben also kürzlich als Familie darüber da gesessen und haben uns tatsächlich köstlich amüsiert über ja, ihre Vokabeln, ihren Wortschatz, auch die Art und Weise, wie sie Dinge ausgesprochen hat und solche Dinge. Wenn wir nach hinten schauen, gibt es jede Menge Dinge, die uns noch heute Freude bereiten. Und das Gleiche gibt es auch, wenn wir nach vorne schauen, oder? Wenn wir nach vorne schauen, gibt es auch Dinge, die uns Freude bereiten. Das nennen wir Vorfreude. Ja? Was sind Dinge, auf die du dich so freust? Ja? Viele freuen sich Woche für Woche auf ihr Wochenende. Ja? Hoch die Hände, Wochenende oder so. Andere freuen sich vielleicht auf das Auto, auf das sie schon viele Jahre jetzt gespart haben und endlich konnten sie jetzt die Bestellung abgeben und dann wird das bald geliefert mit all den Extras, die man sich so wünscht. Wieder andere freuen sich vielleicht auf das Baby, das jetzt schon über mehrere Monate heranreift. Das Kinderzimmer ist schon fertig, vorbereitet und alle warten darauf, dass es endlich da ist. Ich kann mich noch erinnern, als Kind war für mich eine der größten Vorfreuden, wir haben es gerade schon von Janusz gehört, Weihnachten. Ja, Weihnachten oder Geburtstage oder auch die Sommerferien. Ja, ich kann mich noch gut erinnern. Irgendwann in den Sommerferien habe ich mich dann auch wieder auf Schule gefreut und habe gedacht, das wird richtig, richtig toll. Hatte große mir Dinge vorgenommen und oft ist dann sozusagen diese Freude schon nach den ersten Schultagen doch wieder weg gewesen, als die Realität dann am Start war. Ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir uns auf einen Urlaub vorbereiten und auf den Urlaub freuen, oder? Wir planen und wir fiebern wochenlang auf diese Zeit hin. Wir malen uns aus, wie schön es sein wird und was wir alles Großartiges unternehmen werden oder eben auch nicht unternehmen werden, einfach nichts tun. Darüber freuen wir uns. Laut Nikolai Egold, das ist ein Professor für angewandte Psychologie, haben Studien gezeigt, dass einer der beiden Top-Kriterien für erholsamen Urlaub nämlich folgendes ist. Eine bewusste und ausgiebige Vorfreude. Ja, also das, was vor dem Urlaub eigentlich passiert. Das heißt, Vorfreude hat die Kraft, uns noch vor Beginn unseres Urlaubs durch die Arbeitstage, so schwer sie vielleicht auch noch sein mögen, zu versüßen und einen Vorgeschmack auf diese Entspannung zu geben, die auf uns wartet. Ihr Lieben, aber die größte Vorfreude, die wir als Christen haben dürfen, ist unsere Freude auf das, was nach diesem Leben folgen wird. Amen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du damit verbringst, darüber nachzudenken, wie es im Himmel sein wird oder auch die Bibel dazu zu studieren und nachzulesen, wo es darum geht, über die Ewigkeit und wie es dort sein wird, wie großartig es im Himmel sein wird und was uns dort erwartet. Ich glaube, ich persönlich tue das viel zu selten. Aber diese Vorfreude auf die Ewigkeit, sie hat eine enorme Kraft für unser Leben im Hier und Jetzt. Ja, sie hat schon Millionen von Christen angefangen bei der ersten Gemeinde durch viel, viel Leid und Schmerz hindurchgetragen. Durch Verfolgung, durch Folter, durch Verlust von geliebten Menschen. Und diese Vorfreude, sie ist so viel stärker als Vorfreude auf den nächsten Urlaub. Und sie hat das Potenzial, uns selbst in den dunkelsten Stunden unseres Lebens echten Trost zu geben. Und auch, ob du es glaubst oder nicht, echte Freude mitten im Schmerz zu schenken. Der Psalmist sagt in Psalm 126,5, wir haben es zu Beginn auch schon gelesen, mit Tränen, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Und im Johannesevangelium sagt Jesus, Johannes 16,20, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Und auch in Offenbarung verspricht uns Jesus, Offenbarung 21,4, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das Erste Damit ist hier unser Leben im Hier und Jetzt gemeint. Dieses Leben und diese Erde, auf der wir uns hier gerade befinden, die wir kennen, sie ist nur ein Schatten dessen, was tatsächlich auf uns wartet. Ja, wenn wir eines Tages unserem Herrn in die Augen schauen werden und dieser Moment die Ewigkeit, in die Ewigkeit dauern wird. Und darauf, ihr Lieben, können wir uns wirklich freuen. Darauf können wir uns freuen, denn diese Freude wird eine ewige Freude sein. Das bedeutet, sie wird uns nie wieder genommen werden. Ja, weil alles Schlechte, alles Falsche, alles, was unsere Freude rauben kann, einfach nicht mehr da sein wird. Es wird eine ewige Freude sein und diese Freude beginnt schon hier und heute. Eine echte Vorfreude auf die Ewigkeit. Amen. Amen. Schwester.
Liebe Gemeinde, das ist eine Freude, die von innen kommt. Im Gegensatz zu allen anderen Gründen die Freude. Und weil es so ist, wir stehen jetzt auf und befinden uns nicht im BVB-Stadion, im BVB-Arena in Dortmund, aber hier. Aber die Freude will sich auch bei uns einstellen und wir singen einfach ausgelassen dieses Lied und auch mit der Vorfreude auf die Ewigkeit mit Jesus.